Ja, müssen wir mal gucken, wie wir heute loslegen. Ich habe keinen Plan, wie immer.
Alles gut, du. Ich glaube, wir haben ja als großen Plan den Diensten. 18. Hm. Den letzten aus unserem Paket. Und ansonsten neue Abfüllung, neue Abfüllung, neue Abfüllung.
Das ist gerade wirklich grade, echt viel.
Also da brennt einem ja echt der Arsch.
Wie jetzt?
Nee, ganz ehrlich, also ich finde das momentan wirklich krass, dass die gerade wieder alle rausballern.
Ja, das ist gerade wahrscheinlich so eine Zeit, wo also keine Ahnung, so das Sommerloch ist wahrscheinlich vorbei. Und alle denken sich, jetzt geht's weiter. Die Lieferung aus Schottland kam endlich an.
Das ist so klassisch September, finde ich. September geht los und ab dem Moment sagt man, jetzt beginnt der Herbst irgendwie doch und dann kommen die ganzen Abfüllungen.
Ja, aber auch so krasse Sachen gleich, ne? Also theoretisch, wenn ich das Geld hätte, ich könnte gefühlt jeden Tag was kaufen.
Ja, mit Sicherheit.
Wahnsinn. Ja, habe ich aber keinen Bock drauf.
Ich auch nicht. Ich auch nicht. Habe ich auch keinen Platz für.
Ja.
Wollen wir anfangen?
Ach ja, gerne.
Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen mit euch heute bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Genau. Und heute Premiere, zumindest für die normalen Folgen. Wir haben neues Equipment.
Und es hat sich, glaube ich, schon bewährt.
Naja.
Ohne, dass ihr es wisst. Oder dass der Tim es genau weiß. Aber ich habe von unserer Special-Folge, die wir am Wochenende abgedreht haben, mir schon die Tonspur angehört und das ist um Welten besser, als wir das hätten mit dem alten Equipment zu dritt irgendwie mit Raummikro machen können.
Und da möchte ich auch nochmal ein großes Dankeschön sagen. Vielleicht hört das ja jemand von den Jungs und Mädels vom Leipziger Podcast Meetup. Es ist im Endeffekt wie ein kleiner Stammtisch und da waren wir als Dram Good eingeladen, um mal einen Abend über Whisky-Podcasts zu sprechen. Und im Anschluss danach konnte man auch so bei technischen Problemen einfach mal so eine Frage in die Runde werfen und sich mit ein paar Leuten unterhalten. Und da habe ich mir ein paar wertvolle Tipps geholt. Unter anderem auch eben, wie können wir die Soundqualität verbessern. Und ja,
jetzt. Wir haben die gesagt, kauf dir einfach neues Equipment. Super, ja. Ein super Rat. Nein, also das Leipziger Podcast Meetup. Tim, vielleicht kannst du nochmal erklären, was das genau ist.
Ja, es gibt ja so seit einiger Zeit so eine Plattform, die heißt Meetup. Da kann man, je nachdem, was man für Interessen hat, sich einfach anmelden und eine Veranstaltung quasi reinstellen. Wie ein Stammtisch, würde ich jetzt sagen. Und das Podcast Meetup wurde schon jetzt, glaube ich, zum 13. oder 14. Mal abgehalten. Das sind alles interessierte Leute, die entweder selber Podcasts machen oder gerne Podcasts hören oder gerne einen machen würden. Und man trifft sich dort einfach abends auf ein Bierchen, erzählt und ist wirklich eine entspannte Sache und wie gesagt, sehr wertvoll für diejenigen, die sich dafür interessieren zumindest. Also ich fand es richtig cool, es sind entspannte Leute. Man kann den Abend jetzt auch nachhören inzwischen auf podcastleipzig.de und da sitze ich da und erzähle über unseren Podcast.
Meta, Meta.
Ja, super Meta.
Also wenn ihr jemanden über unseren Podcast einen Podcast machen wollen hört, richtig? Egal, dann könnt ihr auf jeden Fall euch das mal anhören, wie Tim über unseren Podcast redet.
Ja, war auf jeden Fall eine super Sache und deswegen auch jetzt das neue Equipment für uns ziemlich cool. Und wir hoffen, man merkt das auch und dass es vielleicht nicht zu krass jetzt aus den Ohren ist. Vielleicht müssen wir da jetzt so ein paar Störgeräusche einbauen.
Ja, ich glaube, das ist ja immer ein Annäherungsprozess an ein Optimum. Ich glaube, das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, war auch nicht schlecht. Wenn es dazu kommen sollte, dass einer, wir uns nicht physisch treffen können, dann werden wir weiter Zoom-Meetings machen und das dann aufnehmen und recorden. Aber wenn wir zusammen sind, haben wir hier das optimale Setup jetzt erstmal, was bezahlbar ist, aber auch eine hohe Qualität mit sich bringt. Und schauen wir mal, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen entwickelt.
Genau, die nächste Folge wird definitiv wieder ein Zoom-Meeting werden.
Yes, yes, yes.
Denn wir haben unsere Freunde von den Malt Mariners eingeladen.
Ich wollte es eigentlich zuerst sagen, damit ich es nochmal einmal richtig sage.
Wie heißen die?
Die Malt Mariners.
Sehr gut. Genau, Leon und Paddy sind in der nächsten Folge, also die erscheint am 27. September, bei uns am Start. Das heißt, bis dahin wird es auch erstmal kein Sample-Set geben, denn wir werden mit den beiden eine quasi Special-Folge aufnehmen, als unsere ersten Gäste. Ich freue mich mega.
Ja, das wird cool werden, das glaube ich auch.
Deswegen seid gespannt, was da kommen wird. Das wird auf jeden Fall lustig.
Die Jungs sind hart drauf, da wird viel mehr getrunken als bei uns. Deswegen können wir uns da warm anziehen.
Wir müssen ja ausgeben.
Es wird, ja, wir müssen ausgeben, aber es wird bestimmt sehr lustig.
Auf jeden Fall. Da freue ich mich drauf. Also am 27. September kommt die Folge raus, sonntags wie immer. Sorry nochmal für die letzte Folge im Übrigen. Die habe ich einen Tag zu spät hochgeladen. Ich hatte an dem Sonntag einfach keine Zeit mehr. Aber es ist überhaupt nicht aufgefallen. Also hat sich niemand beschwert auf jeden Fall.
Unsere treuen Hörer, ne? Keiner hat sonntags auf die Folge gewartet.
Halb so wild.
Ja, nee, alles gut. Kann mal passieren. Ich finde den Sonntag eigentlich cool so als Tag, wo dann eine neue Folge kommt. Wenn sie jetzt aus irgendwelchen Gründen mal Montag kommt, ist es, glaube ich, auch weder Hals- noch Beinbruch. Von daher alles gut.
Theoretisch, wenn man das Ganze professionalisiert, kann man ja sogar die Folge irgendwie am Freitag hochladen, stellt ein, bitte Sonntag 10 Uhr veröffentlichen und los geht's.
Aber wenn du die erst Samstagabend von mir kriegst, dann ist das schwierig.
Eben. Nee, sehr schön. Ansonsten heute haben wir gesagt, Diensten ist auf jeden Fall heute am Start. Diensten 18 aus unserem Sample-Set. Das ist der letzte.
Der letzte. Schon wieder ein Sample-Set durch.
Krass, oder? Das heißt ja inzwischen schon 8 Whiskys von unseren Sample-Sets durchgeprügelt. Und zwischendrin haben wir noch so ein paar, auch haben wir auch eine Folge ohne gemacht und so weiter. Also, es macht Spaß.
Cool. Ja, es geht voran.
Wir haben letztens schon gebrainstormt für das kommende Sample-Set. Und wollen wir das schon verraten eigentlich?
Klar.
Ja?
Klar.
Okay, also
das ist ja kein Geheimnis. Ihr könnt auch den Tim schon anschreiben, wenn ihr das haben wollt.
Ich habe, glaube ich, ich muss immer mal in die E-Mail-Adressen schauen. Ich habe auf jeden Fall schon ein paar Vorbestellungen gehabt, die gesagt haben, ey, ich verpeile es immer, bitte merk mich einfach mal vor fürs nächste Mal und schick mir eine E-Mail. Jungs, das mache ich. Diejenigen, die schon gesagt haben, dass sie Bock haben, die habe ich auf jeden Fall auf dem Schirm. Zum Sample-Set Nummer 3. Das Ganze wird dann also erstmalig in der ersten Oktoberfolge verkostet werden. Bestandteil unseres Podcasts sein. Also wird das quasi das Oktober-November-Sample-Set. Und dann können wir nämlich nahtlos anknüpfen mit unserem Weihnachts-Sample-Set. Da kommen nur Ü-1000-Euro Flaschen rein.
Also Minimum.
Müssen wir mal gucken, wo wir sowas herkriegen.
Genau.
Kleiner Spaß. Also Sample-Set 3, was ist drin? Wir haben wieder in unseren Sammlungen gekramt, beziehungsweise eine Flasche, glaube ich, bestellen wir extra dafür. Und zwar Nummer 1, Talisker 15. Special Release aus dem letzten Jahr.
Wahnsinnspulle.
Richtig cooles Teil, fast stark, 15 Jahre alt. Habe ich schon als Sample gehabt, hat mir mega Spaß gemacht. Würde ich aus meiner Sammlung mal rausholen und mit zur Verfügung stellen.
Ja, das ist sehr cool. Ich hatte den als davon ein Sample, als der rausgekommen ist, bei einer Flaschenteilung ergattern können und habe den sehr genossen. Fand ich richtig gut. Das war auch ein Grund, warum wir gesagt haben, der kann hier auch nochmal unserer breiteren Fanbase nochmal über ein Sample-Paket angeboten werden. Das passt gut.
Genau, und damit nicht nur ich eine Flasche locker mache, sondern auch Olli. Olli hat einen ziemlich dunklen Glenn Tauchers zur Verfügung gestellt. Und zwar
vom fiese, miese, dunkle Suppe.
Ja, so ein richtig schwarzes Teil. Vom Brüder Whiskyhaus.
A Dream of Scotland. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der 8 Jahre hat oder 9, aber ist auf jeden Fall einstellig noch. Mhm. First Fill, Vollreifung, glaube ich.
Bam.
Für, ich weiß gar nicht, PX oder Oloroso, aber auf jeden Fall First Fill Sherry. Und da ist so ein Moped oder so ein Motorrad auf dem Etikett. Da gab es, glaube ich, 3 Stück von.
Ja.
Und das ist, glaube ich, der erste oder der zweite aus dieser Serie, die es vor 2 Jahren oder so gab. Ich weiß nicht mehr genau. Schönes Ding. Ist, und kann jetzt mal geöffnet werden.
Zeit wird's. Steht schon lange rum.
Ja.
Ihr seht, es wird Herbst und wir wenden uns auch so ein bisschen den extremeren Aromen zu. Nichtsdestotrotz haben wir uns noch was anderes überlegt. Wir hatten ja auch in den letzten Sets immer mal ein bisschen was Spezielles dabei. Sei es jetzt irgendwie aus Japan oder
die alten Blend, Blend genau. Genau.
Und dieses Mal verschlägt es uns nach Frankreich.
Frankreich!
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 Und,
gibt es ein Baguette?
Nein.
Nein.
Vielleicht, das ist flüssiges Baguette, aber glaube ich nicht. Ein Amorik aus dem Sherryfass.
Also ich habe keinen Amorik im Schrank, so ja, viel weiß ich.
Ich habe den aber im Schrank.
Ach, sehr gut.
Und den, der steht da auch schon ein bisschen. Den würde ich auch zur Verfügung stellen wollen, weil ich möchte ihn einfach gerne mal probieren. Ich war im letzten Jahr in der Brennerei vor Ort, beziehungsweise in. Ich stand davor, denn die hatten einfach mal am Samstag zu und ich kam nicht rein. Es war bitter.
So, die Story musst du natürlich erzählen, wenn wir den aufmachen. Deswegen erzähl nicht so viel. Normalerweise bin ich ja immer der, der sich verquatscht. Jetzt fängt der Tim hier an.
Ja, ja. Aber zum Schluss haben wir noch was Leckeres. Wir sind gerade auch bei krassen Aromen. Mordlach.
Was für ein Mordlach?
Ich glaube 1995. Aus der Signatory Silberdose. Den musst du noch bestellen.
Achso, den gibt's noch.
Aber.
Ja, okay. Achso, den wollte ich bestellen dafür. Okay. Ich habe jetzt gerade überlegt, ich habe zwar, ich glaube, ich habe einen 91er habe ich noch in der Silberdose im Schrank.
Was? Dann nehmen wir doch den. nee. Wenn es den nicht mehr geben sollte, würde ich den auch sponsern. Den hätte ich nämlich auch noch zu Hause. Aber man kann den, glaube ich, im ausgewählten Fachhandel noch ordern.
Also Mordlachs, Kleinlischs aus der Zeit mit einem etwas höheren zweistelligen Alter sind immer ein Treffer. Und das ist, also es wird ein krasses Set mit wirklich einem Highlight nach dem anderen.
Es wird auf jeden Fall Spaß machen.
Ja, aber definitiv. Nein, das sind alles coole Sachen.
Ja.
Und nicht umsonst haben wir das zusammen gebrainstormt, nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben.
Genau. Sehr schön. Also der Mordlach ist allerdings ist kein typischer Sherry-Mordlach, sondern schön auch mal aus dem Hogshead.
Genau. Finde ich fast noch besser.
Ja.
Als die Sherry-Mordlachs.
Genau. Vintage 1995, 18 Jahre alt. Das wird cool.
Perfekt.
Sehr schön. Also drei Stück aus Schottland, einer aus Frankreich. Und wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Ihr könnt also losschießen, wenn ihr das hört, an hello@dramgood.de, schickt eine Mail, bekommt ein Set. Easy peasy.
Genau, Variante 2 ist, glaube ich, geht auch über Facebook oder sowas, dich anzuschreiben, oder?
Ja, anschreiben, ja, aber dann sage ich, schick mir bitte eine Mail.
Ach so, okay,
hello@dramgood.de.
Cool. Also dann macht das bitte über Facebook und dann kriegt ihr nochmal eine Aufforderung, eine Mail zu schicken. Finde ich sehr gut.
Das ist ungefähr so wie, schickt eine Mail, ich muss es dann trotzdem ausdrucken und dann scanne ich es wieder ein.
Ja, oder was auch cool ist, wenn man im Büro ist, dann steht jemand neben dir und sagt, ich habe dir gerade eine Mail geschickt.
Auch geil.
Das finde ich immer super. Okay.
Ich arbeite ja, ich habe ja nicht so wirklich ein Büro, aber ich weiß, was du meinst, aus meinen Bürozeiten noch.
Ich bin ja auch schon länger nicht mehr als Office-Krieger unterwegs, aber zu der Zeit war das tatsächlich so, wenn jemand irgendwas Dringendes wollte, hat er dir erst eine Mail geschickt und sich dann überlegt, irgendwie dauert mir das zu lange, jetzt hier länger als 30 Sekunden auf eine Antwort zu warten, dann gehe ich mal eben hin.
Ja, smart.
Ja, sehr smart.
Sehr schön. Was war denn so die Woche los?
Abfüllung ohne Ende.
Wir haben es ja gerade schon gesagt,
ne? Wahnsinn. Irre, irre, irre.
Eine Meldung jagt die nächste. Ein Whisky, den man theoretisch kaufen müsste, wollte, könnte, jagt den nächsten. Angefangen in der letzten Woche gefühlt mit dem Brüder Whiskyhaus.
Ja. Also die haben nochmal richtig rausgeballert. Also ich würde auch sagen, das sind zwei Highlight-Flaschen dieses Jahres. Zumindest so von der Papierform her.
Mhm.
Ein 13-jährigen... Ich weiß gar nicht, ich glaube, es war einfach nur Sherry was oder was Oloroso, ich weiß es gar nicht, aber einen Sherry gelagerten Secret Space Cider. 13 oder 14 Jahre?
13.
Wobei das Besondere an dieser Flasche ist, die natürlich fassstark ist, die natürlich ungefärbt ist und schön dunkel ist. Das Besondere ist, dass es versteckte Hinweise darauf auf dem Etikett gibt, woher dieses Destillat kommt. Und die sind sehr, sehr eindeutig.
Ja, also.
Und die lassen auf die berühmteste, würde ich sagen, oder die momentan teuerste Speyside-Distillerie schließen. Mhm. Und zwar McKellen. gibt zwei Hinweise auf dem Etikett.
Zwei?
Hm.
Also ich sehe ein, da ist diese Uhr.
Es gibt die Uhr, da ist das Haus abgebildet.
Mr. Elchies Haus, genau.
Genau, und es gibt da ist eine Lady auf der Flasche abgebildet und die hat am Hals, hat die ein Tattoo.
Ja.
Und das kann man auch als McKell, dann verschwindet halt der Schriftzug. Mhm. Muss man sehr genau hingucken. Da ist auch diese geschwungene Schrift, die ja auf der McKellen-Flasche auch drauf ist, auf der originalen.
Also mit viel Fantasie.
Nee, also wenn man sich das genauer anguckt, dann kommt man da schon. Das sind zwei Hinweise.
Es gab ja noch einen krasseren Hinweis. Irgendjemand hat das auf der Website vom Bruder Whiskyhaus mit einem Rechtsklick das Bild gespeichert von der Abfüllung und dann hat die automatisch den Namen, unter dem die Flasche quasi oder die das Bild original gespeichert wurde und die Bildbezeichnung war halt eindeutig.
Das ist natürlich auch cool. Autsch, autsch, autsch. Ja, das ist natürlich noch besser.
Ja.
Ne, wenn sozusagen aus Versehen der Abfüller das noch da postet. Nein, also ganz spannend. Unabhängige McKellens sehr selten, unabhängige dunkle McKellens sehr selten, unabhängige dunkle McKellens mit einem zweistelligen Alter. Das ist alles schon ziemlich gut und vor allen Dingen in dem Fall da zu einem sehr guten Preis. Ne, im Vergleich zu dem, was sonst kostet. Genau, das ist die eine Abfüllung und die andere war, glaube ich, ein Port Charlotte.
Ja.
Ich weiß gar nicht, gefinisht oder Vollreifung, aber.
Amontillado Sherifas.
Okay.
Ich weiß aber auch nicht, ob das ein Finish oder eine Vollreifung ist. Müssen wir mal gucken.
Aber auch hier, ne? Wahrscheinlich wieder eine gute Farbe, rauchig. Port Charlotte.
Mhm.
Da können sich die Verrückten auch freuen und haben da binnen kurzer Zeit sowohl die fast 600 Flaschen von dem McKellen, als auch, glaube ich, die, ich weiß gar nicht, wie viel die andere hatte, welche Auflage.
423.
423, die waren innerhalb von kurzer Zeit wieder ausverkauft, was ja wirklich krass ist.
Ja, und was auch immer ich gerade gesagt habe, ist auf jeden Fall Manzanilla Sherifas.
Ja, ob du das
Amontillado
gesagt
hast. Nee, Manzanilla Sherry.
Manzanilla.
Ja, Manzanilla.
Manzanilla.
Vanille?
Manzanilla. Ja, okay, aber doch, also auf jeden Fall Hammer. Der hat ja sowieso rausgeballert dieses Jahr, wie verrückt, was ich aber auch gut finde. Er reagiert ja damit nur auf diese hohe Nachfrage nach seinen Flaschen, aber es scheint keine Sättigung zu geben.
Überhaupt nicht.
Der kann raushauen, wie der will, die Flaschen sind immer...
Aber nicht nur er.
Ja, bei ihm fällt das halt besonders auf, weil nach einer Stunde alles immer weg ist. Oder nach meinem Ding einem halben Tag.
Ja.
Alles, jede Flasche, die der rausbringt, ist dann weg.
Ja.
Na, das hast du bei nicht, also jetzt meinetwegen jetzt Signatory oder wie auch alle heißen, da ist nicht nach einem halben Tag immer alles weg.
Ja,
das muss man schon sagen. Aber er hat ja auch ein relativ fixes, also relativ eingezäuntes Schema, welche Art von Abfüllung er rausbringt. Das sind ja immer entweder rauchige mit starkem Fasseinfluss oder in jung dann oft, etwas jünger. Nicht traurige mit starkem Fass, ganz selten mal irgendwie Hogsheads oder sowas, aber meistens irgendwelche Finishes oder Vollreifungen, wo der Fasseinschlag sehr stark ist. Nee, gut gemacht. Der hat dann ein Händchen dafür und ich glaube, es liegt auch ein bisschen an Etiketten und an dem, was da an Fanbase sich so drum gebaut hat, aber die Sachen sind auch wirklich, die kann man alle sehr gut trinken und die haben auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, das ist für einen unabhängigen Abfüller, das muss man sagen. Da langen andere deutlich kräftiger hin.
Das stimmt. Wenn wir gerade bei Secret Space Sites sind, aktuell gibt es ja eine neue Range von The Maltman.
Das ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen, ehrlicherweise. Ich habe gar nicht gesehen, dass die irgendwo verkauft wurden.
Ja, okay.
Aber das war jetzt auch nicht immer jeden Tag an den Jobs unterwegs, aber das ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich habe gehört, dass da irgendwie einen älteren gab. Irgendwas mit 32 Jahren oder 28 Jahren oder sowas, ich weiß gar nicht.
Mhm.
Aber gesehen habe ich davon jetzt direkt nichts.
Also es gab ein paar und unter anderem, ich fange mal mit dem Highlight gleich an, also auch im Endeffekt wieder Secret Space Site, auch 16 Jahre alt diesmal, schwarz wie die Nacht, absolut dunkel und auch hier lässt die Beschreibung der Flasche keinen anderen Schluss zu als McKellen.
Es gab ja schon einen 16-Jährigen vor 2 Jahren.
Mhm.
von dem auch alle gesagt haben, es wäre ein McKellen. Und der war auch schwarz wie die Nacht.
Ja. Also es war, ich glaube, die Beschreibung war im Endeffekt, stammt aus einer Brennerei, die aufgrund ihrer kürzlichen Renovierung Fässer auf den Markt gegeben hat. Ja, und das die auch, also war auch wieder so typisch Speyside, und welche Brennerei hat sich da einen riesen Tempel hingebaut?
Ja, ich wollte gerade sagen, das war ein bisschen mehr als eine Renovierung, aber ja. Die haben mit Sicherheit auch einige Fässer verkauft, um da ein bisschen Cash reinzukriegen. Das kann definitiv, ich mir sehr gut vorstellen, ja.
Definitiv. Ansonsten gab's da jetzt, glaube ich, noch ein paar andere. Einen 32-jährigen Glen Spey aus 1988, mit einem Muscatel-Finish.
Kann spannend sein, ne?
Ja, und finde ich vom Preis her super krass, ne? 32 Jahre, 165 Euro ungefähr.
Oh, das ist wirklich sehr günstig.
Ne? Für das Alter.
Also größer 30 Jahre unter 200 ist schon gut.
Mhm. Dann Ardmore Sherry Butt, 10 Jahre. Kann auch Spaß machen. Also macht relativ häufig Spaß, sowas.
Ja.
Ich weiß nicht, ob noch irgendwas. Vielleicht habe ich bestimmt irgendwas vergessen.
Das sind ja immer so 3, 4 würde ich sagen. 3, 4 Abfüllungen meistens.
Ja.
Die so am Stück so rausbringen.
Genau. Klingt auf jeden Fall interessant.
Ja.
Aber.
Ja. Ist an mir ein bisschen vorbeigegangen. Was ich gesehen habe, Cooper's Choice hat auch wieder so eine komplette Reihe rausgebracht.
Mordlach.
Ein
Sherry. Irgendwas.
Bomb, Beast, Monster Beast. Oder sowas.
Ja.
Wobei ich nicht ganz verstehe, warum die den als Nasabfüllung rausbringen, als unabhängiger Abfüller. Das ist mir nicht so ganz klar, warum die das machen. Aber gut, also da sind ja alle anderen, also es sind ja auch Einstellige, weil ich glaube so ein 9-jähriger Glen Turret und sowas, also da schreiben sie ein Alter drauf und bei dem Mordlach haben sie es nicht gemacht. Sei es drum. Aber auf jeden Fall, die haben auch 5, 6 verschiedene rausgebracht. Wieder.
Mhm. Aber
das habe ich gesehen. Ja.
Ja, und dann die Großen halt, ne? Arbeck bringt irgendwie seinen neuen 19-jährigen Trayvon raus.
Trayvon, ja, Batch 2.
Der
ist schon draußen.
Genau, der ist jetzt irgendwie zumindest auf der Website ausverkauft, kommt ja aber auch im Fachhandel, was ja auch cool ist.
Ja, ich glaube eine Woche später, ne? Ab nächster Woche dann.
Irgend sowas, ja.
Ja, ich muss sagen, ich habe ja den ersten im Schrank stehen, Batch 1. Und entsprechend brauche ich Batch 2 nicht.
Okay.
Ne, also das ist, also eine davon reicht mir. Die sind zwar cool, kann man mit Sicherheit auch super sammeln, keine Frage. Aber mir reicht dann ein so ein alter Artback. Dafür ist mir das auch zu teuer. Der ist ja nicht kein Schnapper.
Hm.
220 Euro oder sowas,
glaube ich. Ja.
Ja, das ist schon nicht ohne. Ich habe ein Video von Ralphie geguckt. Weißt du, den gucke ich ja, ist ja mein Lieblings-Whisky-Tuber.
Ja.
Und der hat den Trayvon jetzt verkostet, aber interessanterweise Batch 1 und hat das wahrscheinlich zum Anlass genommen, dass es Batch 2 gibt, sein Batch 1 aufzumachen, hat den absolut in den Himmel gelobt.
Ja, war ja auch nett. Habe ich auch noch ein Sample zu Hause.
Ich hab 2 Samples von dem irgendwie durch Zufall gekriegt und eins habe ich auch schon, ist schon durch und eins habe ich noch und ich habe halt noch eine Flasche davon.
Du meinst, das zweite machen wir heute noch auf?
Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo es ist, aber das müsste ich suchen. Aber ich habe auf jeden Fall noch eins, das weiß ich.
Was ich dann in den Medien so gesehen, in den sozialen Medien natürlich irgendwie gesehen habe, gerade es tauchen wieder Labels auf vom nächsten Artback Day Whisky. Und zwar heißt der im nächsten Jahr Scorch.
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 Scorch. Haben die jetzt Hip-Hopper im Marketing bearbeitet?
Ja, keine Ahnung, aber da ist ja irgendwie Feuer, was auf dem Etikett sieht man ja Feuer, was ja. So irgendwie so ein Fass abbrennt, chart.
Ja.
Und das wird wahrscheinlich dann wieder so ein stark ausgekohltes Fass sein.
Ja.
Wo dann der Artback drin lag, was wiederum für ein wenig Farbe sprechen wird, die daraus kommt.
Definitiv, und die Fässer heißen Dragon Chart Casks. Klingt witzig.
Also es gab ja den Alligator,
den
Artback Alligator, wo halt das Fass von innen aussah, als wären es Alligatorenschuppen. Deswegen der Name.
Dann gab es den Grooves, da wurden wie Schallblatt,
da waren Rillen
reingefräst.
Und jetzt beim Dragon sind wahrscheinlich diese Platten größer als beim. Also man muss ja das steigern. Ne? Wenn man einfach nur ein lahmes Krokodil hatte, hat man jetzt einen Drachen.
Was kommt dann als nächstes? Cyborgs?
Wie Godzilla oder sowas vielleicht. Das ist ja so eine Mischung aus Drache und irgendwie Alligator. Sci-Fi-Monster oder so, ich weiß nicht.
Ja, sieht auf jeden Fall witzig aus. Ich bin mal gespannt, auch was für ein Fass das insgesamt dann irgendwie sein wird. Ob das ein normales, weiß nicht, ein Refill-Bourbon-Fass oder so ist oder was ganz.
Wahrscheinlich nur ein Refill-Bourbon-Fass.
Ja, das müssen halt auch irgendwie unters Volk gebracht werden.
Nee, aber das ist ja immer super spannend. Das ist eine coole Zeit, wenn diese Flasche rauskommt, wenn die Leute schon so 2 Tage vorher anfangen durchzudrehen.
Ja.
Wenn das dann soweit ist, dass man dann die Tipps rumchattet, wie man wo diese Flasche in einen Einkaufswagen legen kann und so auf der Artback-Seite. Server-Downs, Verschiebung von Verkaufsterminen und so, das ist ja wirklich immer heiß.
Ja, ist krass, ne?
Von daher, ich weiß nicht, wann das immer ist. April?
März. Anfang März. Erste Märzwoche ist es in der Regel.
Ja, also noch ein bisschen Geduld, aber vielleicht schieben sie auch noch was zwischendurch da noch rein, das weiß man ja nicht. Es gab ja auch diesen Supernova oder sowas letztes
Jahr. In diesem Jahr wird es höchstwahrscheinlich die Abfüllung sein, im Endeffekt die letzte Abfüllung, die der Distillery Manager Mickey Hetz rausbringen wird, bevor er quasi sein Amt abgibt, zumindest als Distillery Manager. Und da gibt es, glaube ich, extra eine Abfüllung für ihn, auch mit so einem richtig witzigen Label. Das ist auch so ein Ding, wenn ich ihn kriege, kaufe ich den.
Also Mickey Hetz könnte auf jeden Fall auch ein Rapper sein vom Namen her.
Stimmt.
Scourge von Mickey Hetz.
Ziemlich gut, stimmt. Mickey Hetz, ja, Mickey wäre Hetz. Auf jeden Fall ein guter Rapper-Name. Würde ich die Platte sofort kaufen, nur wegen des Namens. Scourge. Sehr gut. Aber hast du hier mal reingeschnüffelt in das Gläschen, was vor uns steht? Oder noch nicht? Also ich habe gerade noch meine so Nase reingehalten.
Noch nicht so richtig, aber ich rieche den so schon.
Das ist krass, ne?
Der springt hier wirklich krass aus dem Glas.
Ich weiß nicht, ob es aufgrund der Temperaturen so ist, aber der hat wirklich, also wir haben den vorhin eingeschenkt und der ging es auf einmal so, wupp, hast du gleich das Teil in der Nase gehabt, obwohl du, also der stand im Raum, wo du noch gar nicht wirklich hingerochen hast. Diensten, Originalabfüllung. 18 Jahre alt, also ein schönes Alter. Bisschen mehr als die standardmäßigen 40, 43, ich glaube 46 irgendwas.
46,3.
Okay. Und der ist gereift in?
Das steht nicht so wirklich da. Es steht nur, es ist ein Bourbon Cask Finish.
Ja.
So, was bedeutet denn Bourbon Cask Finish?
Dass der zuerst höchstwahrscheinlich in ausgelutschten Hogsheads lag und dann nochmal in First Fill Bourbon Cask umgefüllt wurde, um dir nochmal einen Kick zu geben am Ende.
Entweder das oder es waren vorher einfach ausgelutschte Bourbon Cask und vielleicht auch noch ein paar Sherryfässer. Und dann wurde das Ganze nochmal in frischeren Bourbonfässern gefinisht. Das kann natürlich auch sein.
Ja, weißt du ja nicht. Ja? Wir hatten das mal bei einem Whisky, wo es auch so war, dass im Endeffekt, wenn nur Hogsheads dasteht, kannst du dir nicht sicher sein, was es ist. Das kann ja, unter anderem wird es ja praktiziert, dass die Hogsheads aus Dauben, die sowohl aus Sherry als auch ehemaligen Bourbonfässern stammen, gefertigt werden.
Ich habe jetzt nochmal auf den Karton geguckt und da steht tatsächlich nichts Zusätzliches drauf.
Ja.
Was er allerdings noch verrät ist, bei der Beschreibung von dem, was man riechen soll, steht American Oak Notes. Jetzt ist immer die Frage, American Oak kann ja auch ohne Probleme ein Sherry-Fass sein.
Ja.
Nur gemeint ist damit wahrscheinlich immer ein Bourbon-Fass, würde ich sagen.
Ja. Würde ich von der ersten Nase her nicht unterschreiben. Also, was ich jetzt so.
Was würdest du nicht unterschreiben?
Ne, ausschließlich American Oak und diese typischen Vanille, eher in die tropische Richtung, gehende Muskat, so ein bisschen weißer Pfeffer, extreme Süße.
Ich finde, er riecht für mich auch so, als wäre da irgendwie zumindest im kleinen Anteil auch Sherry drin.
Ja, das ist so eine leichte,
das ist
säuerliche
so,
Note auf jeden Fall.
Ich finde, das ist so ein Aroma, wie man das oft bei Originalabfüllungen hat, wenn man weiß, da ist so ein Mischverhältnis in irgendeiner Form zwischen verschiedenen Fässern. Das ist nicht straight up Bourbon, finde ich nicht.
Ja, nicht. Also, an mir ist es gerade auch ein bisschen zu viel, muss ich sagen.
Es ist wirklich sehr viel.
Also es ist sehr, sehr fett, aber schon fast unangenehm fett.
Das weiß ich jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall keine so entspannte Nase, sondern der ist relativ fordernd.
Mhm.
Ich habe auch so von den Früchten her. Ne? Ich habe so knalligen Pfirsich.
Ja, eine alte, fast überreife Birne. So, die ja. So extrem süß schon ist. So eine
also Weintrauben, wo man sich, wenn man drauf beißt, geärgert, dass man so eine halb daddelige noch überhaupt in den Mund genommen hat. So riecht das. Tick Banane, also auch viele Früchte, ne? Also, wie du sagst, ein bisschen Overload, ne?
Ja, geht auch so ein bisschen weinbrandig irgendwie.
Ja, das sind für mich die Trauben, sind es, glaube ich. Das sind jetzt für mich die Trauben.
Ja. Obwohl das, ja. Also für mich ist es ein bisschen.
Viel Vanille, viel Süße.
Ja, definitiv.
Ne? Also Batsch süß. Ein a Hint of Oak. Würde ich sagen, a Hint of Oak?
Hint of Oak. Muss ich mal schauen, ich probiere mal, ob der nur einen Hint of Oak hat.
Nee, aber so in der Nase hat er wirklich so einen ganz klar, so ganz leichten Eichenanklang. Slanger. So einen ganz leichten Eichenanklang. Mhm. Und man kann ja Öligkeit nicht riechen, ne? Aber so wie der riecht, würde ich sagen, das ist total dicke Brühe. Dick und ölig.
Also von der Viskosität ist ja angenehm. Okay, auf keinen Fall dünn, aber ist auch nicht mega fett. Ein schönes Mundgefühl, auf jeden Fall voll. Ich fange gerade an zu gestikulieren wie Horst Lüning. Im Übrigen, wenn ihr das sehen könntet. lecker. Auf der Zunge gar nicht so krass intensiv, wie er in der Nase ist. Aber er bringt wirklich eine gewisse Süße mit. Er hat eine schöne Würzigkeit, finde ich. Das kommt schön rüber gerade. Und er bleibt auch ein ganzes Stück lang auf jeden Fall so in den Wangen hängen und geht schön runter. Also ich finde ihn angenehm. Du hast vorhin Banane gesagt. Ich habe jetzt ein bisschen mehr von der Banane im Mund als in der Nase. So.
Ja.
Lecker.
Der ist wirklich gut. Also der Punch, diese 46,3, die punchen so ganz kurz. Ja, man merkt halt, es ist halt eine Spirituose. Das kriegt man so, kriegt man kurz nochmal so einen Stich. Und dann finde ich, kommt erstmal Obst. Wie du sagst, Banane bleibt so hängen irgendwie. Eiche, aber keine so stramme Eiche. Das merkt man hier wahrscheinlich. Da kommt das American Oak dann durch. Mhm. Ja, und das ist eine zarte Milchschokolade. Vielleicht ein bisschen dunkler werdend, aber jetzt kein Mokka, kein Zartbitter, kein diese ganz dunklen Töne gar nicht. Mhm. Balanciert. Ich glaube auch jetzt wieder, dass da irgendwo Sherry drin ist. Und wenn auch nur 10% oder irgendwas. Da ist auf jeden Fall irgendwas Sherry gelagertes auch drin. Da scheinen so ein paar dunklere Töne von der Fruchtseite her irgendwie durch, finde ich.
Ich habe ein bisschen Mandel auf der Zunge, finde ich. So ganz leicht.
Nüsse sind es nicht, das stimmt. Es ist irgendwie so süßlicher.
Ich habe gerade an, meine Oma hat früher immer Vanillepudding gekocht und dort Apfelstückchen reingeschnitten und dann Mandeln drüber gestreut, gehackte. Ich hatte gerade diese Kombination aus dem Vanillepudding mit einem Stückchen Mandel oben drauf. Zumindest auf der Zunge. Hat mich gerade so ein bisschen dran erinnert. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Ich war jetzt durch die Nase echt skeptisch, weil die Nase hat mich gerade echt abgeschreckt. Jetzt auch beim zweiten Verriechen nach dem ersten Schluck ist, muss ich sagen, die Nase ist nicht so mein Ding, aber am Gaumen finde ich den schon also echt annehmbar.
Nein, toll. Der ist gut. Der ist wirklich richtig gut. Jetzt muss man wissen, dass 18-jährige Whiskys ja eigentlich ziemlich teuer sind. Mittlerweile, Originalabfüllung.
Da kommen wir, ja.
Und dieser hier auch, glaube ich, früher etwas teurer war als heute.
Das stimmt.
Ne, da ging mal irgendwo so zwischen 90 und 100. Hat sich dann aber, glaube ich, nicht so gut verkauft. Der hat auch ein paar schlechte Reviews gekriegt. Mhm. Und was ich nicht so ganz verstehen kann, wenn ich ihn jetzt so probiere, aber sei es drum. Jedem seine Meinung. Und dadurch ist der im Preis gefallen. Der kostet jetzt so zwischen 60 und 70 Euro.
Nun geht ja.
Und das ist für einen 18-Jährigen original abgefüllt. Nicht gefärbt, nicht kühlgefiltert, 46,3%.
Für den Preis könnte man auch dreijährige Iren kaufen.
Genau, da kann man auch dreijährige Iren kaufen. Und, ganz wichtig, ihr müsst mal schauen, einige Shops scheinen wohl irgendwie Chargen bekommen zu haben, die nicht für den europäischen Markt da sind. Und den gibt es auch, diesen Dienst 18 gibt es auch ab und zu in einer 750 Milliliter Ausgabe.
Ich glaube, den gibt es gerade nur in dieser Ausgabe.
Ja, ich habe mal geguckt vorher. Es gibt ihn auch noch in der normalen 700 Milliliter. Okay. Aber es scheint irgendwie Paletten, entweder aus US oder sonst woher aus der Welt, wo man eben Whisky auch noch in 750 Milliliter abfüllt, scheint ein paar Paletten nach Europa oder nach Deutschland gekommen zu sein speziell. Und hier in den Handel sind die gelangt. Und das heißt, man kriegt sie nochmal 5 CL geschenkt.
Ja, sehr nice.
Was ja auch nice ist. Ja, von daher, nein, der ist gut. Ich finde, und was noch schön ist, Diensten hat ja sein Design geändert vor 2-3 Jahren.
Ja.
Das hier ist noch das alte Design. Also dieser Diensten 18 hat noch das alte Diensten-Design.
Mhm.
Und das, finde ich, ist das deutlich schönere. Das ist klassischer, das ist irgendwo stilvoller. Das neuere Design ist ein bisschen hektischer, die Flasche ist ein bisschen eingedrückt, auf moderner gemacht. Da gefällt mir das alte Design deutlich besser. Das hat so ein bisschen, ja, sieht irgendwie klassischer aus. Gefällt mir deutlich besser.
Ich wollte mir schon immer mal einen Diensten zulegen, aber irgendwie ist es noch nie dazu gekommen. Die Brennerei geht irgendwie an mir vorbei. Also die gehört ja im Endeffekt zu den gleichen Besitzern wie Bunnahabhain und die Tobermory Brennerei. Genau. Und die anderen beiden Brennereien, beziehungsweise die Marken an sich, es läuft irgendwie besser, gefühlt zumindest für mich. Die interessieren mich mehr, wahrscheinlich jetzt auch in den Inseln oder so vielleicht. Diensten führt für mich irgendwie so ein Schattendasein.
Es ist auf jeden Fall die unbekannteste von diesen dreien. Hm. Oder die am wenigsten, ja, Kaufreize so auslöst, wie Leute so durchdrehen. Na, guck mal, bei Bunna drehen die Leute ja momentan total ab. Kommen wir nachher auch noch drauf.
Ja?
Ja. Dann hast du mit Tobermory durch diese beiden Varianten mit Legic oder Ledaic, wie man es auch aussprechen möchte, und Tobermory als nicht rauchig, hast du auch zwei sehr eigene Arten von Whisky. Ne, mit Ledaic einen mega geil, krass rauchigen Whisky. Mit dem Tobermory eine ganz eigene Würzigkeit, die sonst eigentlich nichts mit nichts vergleichbar ist, was so irgendwie aus Schottland kommt, finde ich. Das heißt, sehr eigenständig. Und Diensten ist halt doch ein sehr klassischer schottischer Whisky so. Ne? Der ist halt nicht ganz so aus der, fällt nicht so ganz aus der Rolle. Und man muss dazu sagen, Diensten hat aus der Vergangenheit begründet einen relativ schlechten Ruf.
Weil?
Das galt so als Schott-Whisky. Nicht trinkbar.
Tobermory auch, war wirklich so, ne? Und das ist
legal, ne? Und das ist halt auch eine junge Distillerie, die kommt irgendwie aus den 60ern. Das ist so eine alte Baumwollfabrik, die renoviert wurde, wo die Brennerei drin ist. Was ich im Übrigen ganz spannend finde. Deswegen habe ich im Übrigen einem Freund mal einen 12-jährigen Diensten geschenkt, weil der hier in Leipzig in der Baumwollspinnerei, in einer alten Baumwollfabrik, hat er eine Werkstatt, eine Künstlerwerkstatt. Und da habe ich ihm so einen Geburtstag einen Diensten 12-mal geschenkt, weil ich gesagt habe, hier, das ist dein Whisky eigentlich, weil der kommt auch aus einer ehemaligen Baumwollfabrik.
So um die Ecke muss man erstmal denken.
Hat aber gut gepasst. Ich habe den 12er auch schon mal probiert. Der ist auch sehr gut.
Mhm.
Ist wirklich ein richtig schöner. Also der ist eben genau das besser als meinetwegen so ein 12er Glenlivet, 12er Glenfiddich, weil der hat eben durch die 46.3 einen viel größeren Körper, mehr Volumen. Der hat mehr Aromen auf der Zunge und so. Der bietet halt einfach irgendwie mehr. Der ist eine Klasse besser.
Ah, genau. Die 46.3 sind ja auch typisch.
Haben die alle.
Was ist das? Wie ist der Distel, glaube ich. Ne?
Distel. Distel Group heißt diese. Ja. Irgend so eine, ich weiß gar nicht, von irgendeiner karibischen Insel oder wo die herkommen. Ist irgendwo,
Südafrika.
Oder Südafrika, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ist es irgendein Finanzkonsortium, die machen ganz viel, die machen nicht nur Whisky, die haben auch noch Weingüter und so ein Kram.
Mhm.
Die sind relativ breit aufgestellt. Warte mal, was war denn noch Bekannteres? Die hatten ein paar bekannte Sachen auch noch in ihrem, aber viel Weingüter.
Okay, krass.
Genau. Ja, was ich schön finde, ist, auf der Flasche steht, we put everything we are into everything we make. Das finde ich ziemlich cool. Okay. Und es steht auf der Flasche unchill filtered und darunter in Klammern exactly as it should be.
Das ist schön. Das
ist auch, finde ich, also das sind so Statements, die finde ich natürlich auch toll.
Ja.
Das macht schon Spaß. Nothing added but hard work and determination.
Ach, du lässt dich so von Marketing leiden, das ist so geil.
Ich finde es wirklich cool. Ich finde es wirklich cool.
Nee, prima. Wenn ich jetzt auf die Nase aber nochmal habe bei dem, immer noch nicht.
Also ich muss noch was sagen, was hier hinten drauf steht.
Was denn?
Zutaten. Stehen beim Whisky unten auf der Flasche Zutaten drauf?
Ja, manchmal schon.
Na, hier steht drauf, Water, Malted Barley.
Was ist mit Hefe?
Ist keine Zutat hier.
Ja, durchgefallen.
Ja, aber die beiden Sachen stehen auch, Water und Malted Barley.
Es hat ein bisschen was Lakritziges, ich weiß auch nicht.
Und es ist eine US-Abfüllung.
Ja.
Da sieht man es hinten. Imported by Terlato Artisan Spirits, Lake Bluff, Illinois. IL ist Illinois, ne?
Ja, würde ich sagen. Was anderes fällt mir da auch nicht ein.
Ja, auf jeden Fall.
Kaufst du nach?
Nein.
Du begeistert bist dann auch nicht.
Na, A habe ich hier noch irgendwie.
Mindestens 10?
Ja, knapp. Ja, doch, 10 CL sind hier noch drin in der Flasche. Das heißt, der wird mich ja auch noch irgendwie zumindest den heutigen Abend begleiten. Nein, Quatsch. Dann werde ich noch ein bisschen was von haben. Und ja, wie wir vorhin schon festgestellt haben, es gibt so viel. Es gibt so viele Whiskys.
Ja, es ist wirklich abartig.
Das ist wirklich aber nicht. Wo wir gerade bei der Distelgroup waren.
Ja, stimmt, du wolltest das zu Bunna sagen.
Bunna Hebben.
Bunna Hebbehain.
Bunna Hebbehain hat zwei Abfüllungen rausgebracht, zwei limitierte. Jeweils 9000 Flaschen. Mhm. Einmal ein, ich glaube, 2007er. Ich glaube, oder 2008er.
Ja.
Rauchig Sherryfass. Keine Ahnung. Wieder so mit knapp 60% und sehr stark limitiert. Also nicht sehr stark limitiert, aber sofort überall ausverkauft. Und dann haben die noch einen Eltern rausgebracht und der ging für, ich glaube, 400 oder so, 400 Tacken über den Tresen.
Also, nee, ich glaube, der 2008er, der war nicht rauchig.
Aber Manzanilla?
Ja.
Ja.
Und der andere?
Der andere war rauchig, der alte.
War rauchig, der alte PX. 1997er.
So rum.
350 Pfund.
Ja, 400 Tacken, habe ich ja gesagt.
Instantly sold out. Ist so viel Geld unterwegs, das ist krass. Und die Leute beschweren sich alle, ich verstehe es nicht.
Ja, ich meine, wie alt war der? Das ist 2008, also 11 Jahre, vielleicht 12.
Ja.
Ne? Und der hat auch irgendwie 170 Tacken oder so gekostet.
Weißt du, was der in Deutschland gekostet hat?
170.
Okay, krass. Eieiei.
Und vor allen Dingen also das ist nirgendwo richtig gelandet. Also es ist in keinem Store aufgepoppt.
Doch, ich hätte den letztens kaufen können.
Wo hast du den gesehen?
Ich überlege gerade, Weinquelle oder so.
Okay, irgendein random Shop, keine Ahnung.
Das ist kein random Shop, Alter.
Irgendein Weinladen, dachte ich jetzt, meinst du damit?
Nee.
Nee, alles gut. Ich habe auf jeden Fall unseren bekannten Händler hier in Leipzig gefragt.
Ja.
Schon vor einem Monat oder vor 2 Monaten.
Ja.
Da meint der, kannst du vergessen, die Dinger sind quasi schon sold out.
Ach.
So ungefähr.
Krass.
Und ich glaube, also so für 300 kriegst du jetzt den 11-Jährigen in der Base, glaube ich, aber.
Okay. Also ich hätte den entspannt bestellen können. Und bin durch Zufall wahrscheinlich dann in dem Shop gesehen oder so.
Ja, wie gesagt, völlig überpreist, ne? Also 170 Euro oder 100, meinetwegen auch 160, wenn du den vielleicht ein bisschen billiger kriegst.
Ja.
Für irgendwie einen 11-Jährigen oder 12-Jährigen finde ich halt schon. Das darf nur Daftmüll, meiner Meinung nach. Und
die haben gerade geerntet.
Ja, die dürfen das. Die finde ich dürfen das. Und dieses 97er, das sind dann 23 Jahre, 22 Jahre, 400 Euro. Auch schon mal eine Ansage.
Ja.
Aber rauchig gibt es halt wenig, glaube ich, in dem Alter.
Ja, das stimmt.
Aber trotzdem, finde ich beides schon, ist schon kräftig.
Ja.
Man konnte die auf der Homepage bestellen, auch von Bunna beide.
Genau.
Ja, davon gab es, glaube ich, irgendwie 2000 Flaschen gab es bei denen auf der Homepage. Aber wie gesagt, das ist halt so für mich Kategorie Fantasiepreise.
Ja. Wir warten ja gerade auch auf eine größere Lieferung Bunna. Ich freue mich schon, wenn es soweit ist und die ankommt. Ich weiß noch gar nicht, was wir damit machen sollen.
Na, nicht trinken.
Ja, erstmal nicht.
Erstmal nicht.
Ich überlege gerade, wie viele Flaschen sind das?
Das sind nicht so viele. Sind das 4 Kisten, 6 Kisten?
Das sind 43 Flaschen. Schon ordentlich.
Ja, sind ein paar mehr. Okay. Ja, aber komm, so viel, das geht doch noch. Das kriegst du schon alles bei dir unter.
Ja, ja, genau. Dann müssen wir schauen. Bin ich gespannt. Haben wir das eigentlich schon mal erzählt?
Nein, haben wir noch nicht drüber gesprochen. Das wollten wir eigentlich machen, wenn wir mal wieder eine Probe haben. Also wir deuten gerade ein bisschen was zu unserem Fassprojekt an. Ich würde sagen, das schieben wir nochmal. Und wenn wir nochmal was probieren können, geben wir nochmal so ein
Update. Wir sollten auf jeden Fall mal wieder probieren.
Ja?
Wird mir wieder Zeit. Und das letzte Mal irgendwie Anfang des Jahres, ne? Schon ein bisschen her. Das wäre auf jeden Fall mal interessant. Da würde ich mich freuen und einfach mal auch wieder den Weg zu sehen, den unser kleines Fässchen geht.
Genau.
Oder ob es schon leer ist.
Glaube ich nicht, aber man weiß es nicht. Ja. Nein, ansonsten gab es weitere Abfüllungen, die da gelaufen sind. Ganz frisch, jetzt gerade in den Shops, wenn ihr Sonntag die Folge hört, wahrscheinlich schon wieder alles ausverkauft. 4 neue Iren.
Ah, ja.
Hast du dir bestellt?
Habe überlegt, ob ich mir die 2 anderen 1.1er noch bestelle, habe ich nicht gemacht.
Die Waterford Distillery aus Irland.
Mhm.
Von dem Macher von Buchladdy, richtig?
Genau, Marc Vignier ist dort federführend.
Und mit viel Tamtam und mit viel, viel Lobeshymnen verbunden. Wann kamen die raus? Vor einem Vierteljahr.
Mhm.
Die ersten beiden Single Malls, gerade 3 Jahre alt.
Ja.
Mit aus 2 verschiedenen Malzsorten. Und jetzt 4 neue. Also erst kamen 2 Flaschen raus, jetzt kommen 4 neue raus. So ein bisschen im Stile der Octomores mit 1 Punkt.
Genau.
Also das heißt eine fortlaufende Serie von immer wieder neuen Abfüllungen. Also kein Standard in dem Sinne, dass man sagt, wir haben jetzt einen 3-jährigen, sondern immer wirklich jedes Batch ein Punktesystem zu einem unikaten Batch gemacht. Und erst 2, dann 4. Jetzt ist die Frage, kommen in einem Vierteljahr dann 6 oder 8 Flaschen?
Ich weiß nicht, ich muss gestehen, ich hatte jetzt auch nicht so krass belesen. Ich weiß nicht, wie viele Farmer quasi für Waterford produzieren. Das System dahinter ist ja eben, das ist Single Farm Estate, ähnlich wie bei Daftmill. Man sagt eben, dass das Terroir, also die Umgebung mit allen verschiedenen Wettereinflüssen, Bodeneinflüssen etc. pp., macht natürlich das Endprodukt besonders. Mhm. Und man sagt im Endeffekt, dass der Whisky für jede Farm speziell ist. Und deswegen gibt es die 4 Abfüllungen jetzt, weil die von im Endeffekt 4 verschiedenen Farmen stammen.
Ja, dazu kommt ja, also das ist ja erstmal eine Verkehrung der eigentlich der zeitgenössischen Philosophie, dass nämlich die Art des Malzes ziemlich egal ist.
Mhm.
Das wird im Zweifel irgendwo eingekauft als ein Grundstoff wie Wasser oder wie andere Sachen, die man irgendwie braucht.
Ja.
Aber der Fokus ist ja doch in der traditionellen oder in der aktuellen zeitgenössischen schottischen Brenn-Whisky-Philosophie, der liegt eher auf dem Brennblasen. Ja, und vielleicht auch die Frage, rauchig oder nicht rauchig oder sowas, aber ich glaube, die Gerstensorte und wo sie angebaut wird, ist da eher Prio 2, wenn nicht Prio 3.
Mhm.
Und das wird da halt umgedreht. Da wird halt gesagt, nein, wo das Getreide herkommt, wie es wann irgendwie gesät, geerntet etc. wird, wie lange es im Feld steht, alles spielt eine Rolle und eben halt auch die Gerstensorte. Und das Ganze wiederum führt zu einer hohen Diversifikation von Abfüllungen, wenn man jetzt verschiedene Farben, das ist ja ein bisschen wie bei Buchladdy, da standen ja auch die Farben auf den Flaschen, oder bei Octomore, die Gerstensorten waren teilweise verschieden und so, und das hast du jetzt hier auch. Also die Philosophie ist ähnlich, vielleicht noch ein bisschen mehr auf die Spitze getrieben.
Absolut.
Und ich glaube, wie gesagt, ich habe es jetzt aus Spaß gesagt, erst 2, dann 4, dann müssten eigentlich 8 kommen oder eben 6, wenn es immer 2 mehr werden. Aber vielleicht bleibt es auch bei 4 pro Turnout, weil man muss ja natürlich auch ein bisschen daran denken, dass die Leute das auch irgendwie kaufen können müssen. Wenn man da jetzt irgendwann 10 Pullen rausknallt, gleichzeitig verschiedene, da bekommen selbst die Hardcore-Sammler Schwierigkeiten irgendwann, sich das alles irgendwo wegzubunkern. Aber es gibt Möglichkeiten und das scheint gut zu funktionieren und die kriegen ja auch wirklich viel, viel Lob, diese Abfüllung. Das muss man ja sagen.
Naja, was heißt viel Lob?
Doch, aber das wird sehr, sehr positiv. Also erstmal von der Papierform wird das alles sehr positiv gesehen, dass jemand da einen neuen Twist in die ganze Whisky-Produktion reinbringt, eine neue Idee, einen neuen Ansatz. Das ist das eine. Und das andere ist, dass auch diejenigen, die verkosten, sagen, das ist sehr, sehr gutes Zeug.
Ja, also es ist vor allem für die 3 Jahre Wahnsinn. Ja. Macht wirklich Spaß, die Abfüllung zu probieren. Und man schmeckt natürlich auch die Unterschiede. Minimal zwar. Also ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass ich eine Supernase bin, aber man realisiert das schon, dass da was anders ist. Und das ist halt, das finde ich super interessant einfach. Und was ich mir gut vorstellen kann, ist aber dann irgendwann, ich meine, jetzt haben wir die verschiedenen Farmen, die produzieren eben für Waterford, dass sich dann eben auch Sammler auf eine Farm spezialisieren und quasi nur die Abfüllung kaufen von dieser Farm, weil die vielleicht dem Geschmack relativ häufig entspricht, weil das, keine Ahnung, eine bestimmte Hanglage ist, eine leichte, wo die Gerste wächst und was weiß ich, ne? Vielleicht kriegt das immer ein bisschen mehr Wetter ab als die andere. Andererseits ist, wie gesagt, Irland, ist halt eine Insel. Die haben relativ konstantes, gleiches Wetter. Würde ich fast sagen.
Ja gut, aber so verschiedene Hanglagen und so, dann genau. Mehr Sonnenseite, mehr Schatten. Es gibt's ja alles.
Boden,
ja. Kann auch der Boden verschieden sein. Dann gibt's ja verschiedene Jahre. Das darf man ja nicht vergessen. Also beim Wein ja nicht anders. Es ist ja nicht jedes Jahr, ist der Wein gleich, sondern die Jahrgänge sind sehr verschieden, weil das Klima ja auch verschieden war. Das heißt, in einem sehr trockenen Jahr ist die Ernte natürlich eine ganz andere als in einem sehr regnerischen Jahr. Oder wo es Idealbedingungen gab für Wachstum. Während in Zeiten von Dürre ein schlechtes Wachstum ist und eben der Ertrag ein anderer ist und die Qualität des Ertrags auch anders ist. Von daher, das sind alles so Sachen, die dann da reinfließen können und da kann man dann natürlich drüber philosophieren. Das ist was natürlich für absolute Freaks, ne? Das ist super nerdiges Spezialistentum hoch 5. Aber gut.
Ja, klar.
Dafür ist es auch perfekt, finde ich. Also, ja. Das ist super. Ich finde es gut. Mehr davon. Warum soll man immer nur Glenfiddich 12 in der Bar stehen haben? Kann man auch mal 2 Waterfords gegeneinander trinken oder andere schöne Sachen machen. Deswegen, ich finde es gut.
Definitiv. Um nochmal auf vielleicht eine andere Brennerei zu kommen, die wir schon mal besprochen haben. Du hast mir am Wochenende bei unserem Stammtisch was erzählt und zwar hast du ja einen Fassanteil in Dänemark liegen.
Ja.
Und da tut sich gerade was.
Ja, das Fass wird im Dezember, Anfang Dezember, 4. oder 5. hatten die mir geschrieben, per E-Mail, gebottelt. Dann sind die 3 Jahre und 3 Monate rum.
Spannende Sache. Bin ich auf jeden Fall auch...
Ja, vielleicht einen ganz kurzen Satz dazu noch, für diejenigen, die alles aus einer alten Folge her nicht kennen. Ich vor... ich war vor 3 Jahren in Dänemark im Urlaub mit meiner Familie und wir haben dort im Nationalpark Thy, nordwestliches Dänemark, an der Küste ein Ferienhäuschen gehabt und haben dann festgestellt, dass es einen Whiskymacher gibt, 20 Kilometer weit weg oder 15 Kilometer weit weg. Und da habe ich dann ein Tasting gebucht und bin dahin und habe halt auch quasi eine Farm entdeckt, einen Biobauernhof, der eben dort mit einer befreundeten Brennerei aus seinem eigenen Getreide vergessene Sorten, die der anbaut und so, ne, und daraus dann eben Whisky macht. Und es war extrem lecker, alles, was die da hatten. Und man konnte dann dort einen Fassanteil von 10% eines 50 Liter Fasses kaufen. Und das habe ich dann gemacht. Und das Ganze wird Anfang Dezember halt gebottelt, jetzt nach 3 Jahren und 3 Monaten. Ganz spannend. Wenn das Ding dann soweit ist, dann können wir dazu auf jeden Fall auch nochmal hier eine Runde drehen im Podcast. Da spannend, da steht auf dem Anteilsschein, den man für seinen Fassanteil bekommt, steht sogar die Gerstensorte drauf. Die sind auch extrem transparent, was diese ganzen Themen angeht. Und da steht, welchen, mit welch, also den Malz, also wie das gemälzt ist, mit welchem Grad und all so ein Kram steht da alles drauf.
Ja.
Finde ich gut.
Eben diese Transparenz wird ja immer wichtiger. Und dass das eben nicht nur Schotten irren können, ist ja auch klar. Und es ist echt cool zu sehen, dass es halt auch in anderen Ländern, in anderen Brennereien aufgegriffen wird. Ich weiß gar nicht. Gibt es da ein deutsches Äquivalent, die so krass transparent sind? Also ich meine, es gibt einige deutsche Brennereien, die natürlich ihr Malz irgendwie in Buxtehude beziehen. Also auf jeden Fall nicht lokal, auch nicht aus Deutschland, oft irgendwie Belgien, oft Schottland. Manches vielleicht von, gibt so viele, ich glaube eine oder so viele Großmelzereien gibt es ja auch nicht. Ich fand es witzig, mein Papa ist in der Landwirtschaft tätig. Und die stellen jetzt Braugerste her. Eigentlich wäre das ja auch mal interessant zu wissen. Also es ist ja eigentlich für eine große Brauereigruppe wird das hergestellt und dann geliefert. Aber man kann es, glaube ich, nicht so einfach kaufen. So.
Okay.
Und für deutsche Brenner weiß ich nicht, ob das funktionieren würde. Ob die sagen können, okay, wir haben jetzt hier eigentlich eine Farm, wir machen unser eigenes Getreide, wir melzen das selber, wir machen dann daraus unseren Whisky. Gibt es schon?
Ich wüsste nicht, dass das gibt. Aber ich will es auch nicht ausschließen. Wie viele hunderte Brennereien gibt es in Deutschland? Keine Ahnung. Da wird vielleicht auch irgendein Bauernhof dabei sein, der das irgendwie selber macht. Das weiß man halt nicht. Guck mal, in Deutschland kann auch jeder Whisky brennen. Der letzte ja. Obstler herstellt, kann auch einen Whisky machen. Du musst da einfach nur ein Korn 2 Jahre ins Fass legen, dann ist es ein Whisky.
Das weiß ja. ich, aber...
Von daher, also, könnte ich mir das schon vorstellen. Aber ich weiß es jetzt auch nicht. Also mir ist da nichts bekannt, dass es da einen gibt, der da diese so einen krassen Ansatz verfolgt.
Ja, weil es gibt ja, wie gesagt, so einen Haufen auch, was du gerade sagtest, ne, so kleine Unternehmen, die halt brennen, warum soll da nicht ein Bauernhof dabei sein oder ähnliches, die ihr eigenes Malz herstellen. Aber das ist, wie gesagt, ich habe mich letztens in Freiburg auf Schloss Neuenburg.
Das hast du, glaube ich, im letzten Podcast
mit dem Brenner unterhalten, genau. Und da ging es ja eben genau darum, dass er zum Beispiel versucht hat, rauchiges Malz in Deutschland zu beziehen. Das gibt's einfach nirgendwo, wenn du Torfmalz willst. Wir haben in Deutschland Torfvorkommen.
Ja.
Ja, im Norden. Wir haben sicher auch irgendwo im Süden ein paar Hochmoore oder sowas. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Ist aber bisher noch keiner auf die Idee gekommen, das mal zu nutzen und einfach mal zu sagen, los komm, wir nehmen mal deutschen Torf. Und machen dann ein Produkt, was eben...
Deutsche Dorf.
Naja, klar. Der halt hier irgendwie regional irgendwo wächst.
Ja.
Was heißt wächst?
Wuchs.
Wuchs. Und dann vertorft wurde quasi. Und ich meine, das ist ja dann auch, im Torf sind ja dann eben die Pflanzen drin, die typisch für die Region sind. Wäre total interessant für mich zumindest.
Ja, du, definitiv wird die Torftextur in Norddeutschland eine ganz andere sein, wie von Isla oder wie aus den Highlands oder wie aus Irland.
Ja.
Das wird mit Sicherheit eine ganz andere sein. Von daher ist das, klar, kann auch spannend sein.
Mir ist gerade ein was eingefallen. Wir haben ja gerade kurz die Diskussion gehabt und ich habe ja die Frage gestellt, gibt es sowas, dass eben Getreide angebaut wird von einem Bauernhof etc. pp., was dann auch verbrannt wird. Und mir ist gerade eingefallen, ich hatte mal über meinen Blog Kontakt zu einer Brennerei, einer kleinen, und die heißt Fässlermühle. Und die Fässlermühle stellt einen Whisky her, der heißt Metamalt oder Metamalt.
Und also nicht Metal Malt, sondern Meta.
Genau.
M-E-T-T-E-R.
Genau. Metamalt Whisky stellen die her. Und die machen das so. Die ernten ihr eigenes Getreide, melzen das und verwenden das für einen Whisky. Und der Whisky, muss ich sagen, der war wirklich, wirklich gut. Die machen echt einen coolen Job, kennt kein Schwein. Also die,
ich wollte gerade sagen, das scheint ja eher ein Secret Malt zu sein.
Ja, es ist absolut ein Secret Malt, weil die sind auch, glaube ich, relativ klein. Aber ich glaube, der Junior im Endeffekt der Firma, der ist wirklich sehr Whisky interessiert und ist auch im Endeffekt der Brenner und so. Und total interessant. Also ich hatte den probiert, das war vor 2 Jahren irgendwie um die Weihnachtszeit. Die waren so freundlich und haben mir damals eine Flasche zur Verfügung gestellt zum Probieren. Richtig cool.
Okay.
Und der hatte damals, glaube ich, 3 Jahre oder so. Wenn der mal noch ein bisschen älter bekommt, dann wird das interessant werden, definitiv.
Ja, ich meine, da sprechen wir wieder über die Tücken oder Hindernisse, die den Genuss von deutschem Whisky halt irgendwie auch so ein bisschen schwierig macht. Das ist oft mit sehr hohen Preisen verbunden. Ich finde deutsche Whiskys oft sehr teuer im Vergleich zu den Schotten oder den Iren. Und was man auch sagen muss, die haben oft extrem schlechte Fässer. Das finde ich immer ein bisschen schade. Man nimmt oft so irgendwelche neuen Holzfässer einfach, Virgin Oak.
Ja.
Und wundert sich, dass da nur so ein verholztes Zeug rauskommt. Schrankwand, Eichenschrankwand.
Ja.
Hast du oft. Ich glaube, das bessert sich auch gerade, weil auch da mehr Know-how dazukommt. Mhm. Und man auch rafft, dass man nicht mehr das 30. Mal das gleiche ausgelutschte Fass nehmen kann. Das erinnert mich immer an diese Lagerkorn. Also ich komme ja aus Norddeutschland, ne, und da gibt es immer so Lagerkorn. Das ist so ein pissgelber Korn. Grau, also wirklich, Korn ist ja so schon grauenvoll, ne? Und dann Lagerkorn, der ist so eklig, den kann man nur eigentlich gefroren trinken, ne? Also wenn der aus dem Eisfach kommt. So eklig ist das Zeug. Ne? Und das, obwohl der meistens dann nur 38% hat oder sowas. Den kriegst du kaum durch die Kehle, weil du denkst, was ist das für ein Zeug? Und das hängt halt damit zusammen, dass die halt so ein Fass irgendwie 30 Mal nehmen oder so, weißt du? Das ist halt nicht Third Fill oder sowas, weißt du, sondern da hat schon der Opa seinen Korn reingekippt, weißt du?
Ja, der wird auch nicht verjüngt, ne? Wie das in Schottland gemacht wird, dass die Fässer nochmal ordentlich ausgeschabt werden, nochmal ausgebrannt, nochmal ein bisschen aktivieren das Ganze. Nö, wird einfach neu reingekippt.
Einfach reingekippt, 3 Monate, 4, 6 Monate drin gelassen, rausgeholt, abgefüllt, ne? Das ist halt. Ja, und das ist, ich glaube, da hat ein Lernprozess stattgefunden, auch durch diese Whisky-Bubble, ne? Weil durch diese vielen Diskussionen um Fässer, was es alles gibt, was man durch Finishes machen kann, etc., etc., etc. Dadurch hat auch, glaube ich, ist da Bewegung auch in die deutsche Szene reingekommen, der Brenner. Und dadurch ist hier auch viel mehr Know-how aufgebaut worden zu Fässern.
Mhm.
Das glaube ich schon.
Das, ja, wie gesagt, Fass bringt halt auch wahnsinnig viel, also den meisten Geschmack einfach mit rein. Ist halt einfach so, wenn du scheiß Fässer hast, hast du einen scheiß Whisky. Ne? Andererseits macht ein gutes Fass einen scheiß Whisky auch nicht zu einem guten Whisky.
Schwierig.
Es ist wie Kosmetik. Im Endeffekt, ne? Du kannst natürlich vieles übertünchen, aber perfekt wird es vielleicht trotzdem nicht. Höchstwahrscheinlich sogar nicht.
Ja, und auch da muss man halt gucken, ne? Nimmt man jetzt den feinen Pinsel oder die Schminkflinte, ne? Das ist halt bei den Fässern genauso.
Mhm.
Da gibt es dann die Knallfässer, die den Whisky in 3 Monaten schwarz machen. Oder da gibt es eben halt feine Bourbonfässer, die halt dann eben ganz elegante Geschmacksaromen in den Whisky bringen.
Ja,
das ist halt deswegen. Also ich glaube, da gibt's ganz viel zu entdecken. Aber du hast recht. Was du gerade angedeutet hast, es gibt dann wahrscheinlich auch viele Perlen, die man gar nicht kennt, weil die halt irgendwie alle 2 Jahre mal ein Fass abfüllen und da so wenig rausbringen und in so kleinen Chargen unterwegs sind. Das ist ja auch oft so. Gerade diese ganz kleinen, das Zeug ist ja ausverkauft, wenn die das auf den Markt werfen.
Das stimmt. Ne? Ich habe ja gerade gelesen nochmal, ich bin gerade einfach mal auf die Webseite von der Fässler Mühle gegangen mit ihrem Metamalt. Ja, die haben teilweise Auflagen von 500 0,5 Liter Flaschen. Erscheint uns vielleicht gerade nicht viel, aber wenn man nicht bekannt ist, die muss man trotzdem erstmal loswerden.
Klar.
Ne? Also ist, glaube ich, so ein zweischneidiges Schwert. Ist immer interessant, also wenn ich auch irgendwie unterwegs bin, keine Ahnung, wir sind immer mal in Süddeutschland bei Freunden, keine Ahnung, in so Heidelberg und Umgebung, wir sind immer mal Berlin-Umgebung, fahren mal in Spreewald, planen gerade irgendwie mal auch wieder Süddeutschland, also Schwarzwald oder sowas zu machen. Ich halte da immer meine Augen offen, wenn ich irgendwo eine kleine Brennerei sehe oder so, dann gucke ich immer schon mal rein, weil ich das cool finde, ist einfach interessant, dann
Klar.
irgendwie diese kleinen Mini-Fasslager zu sehen, die teilweise in Scheunen sind, die teilweise in alten Gemäuern sind. Finde ich total cool. Und ich finde es auch cool, wie gesagt, dass die Leute sowas machen. Oftmals finde ich aber auch, ist es so ein bisschen übertrieben. Warum muss man unbedingt Whisky machen? Man kann doch sich irgendwie nach dem Motto Schuster bleibt bei deinen Leisten auf die Sachen konzentrieren, die man hier macht. Ich meine, die Spirituose in Schottland wächst halt nicht viel anderes als Gerste. Ne? Wir gehen irgendwie in den süddeutschen Raum, da haben wir vor allen Dingen Früchte, Äpfel, Baumobst und so weiter und so fort. Und alle brennen ja im Endeffekt das, was im Übermaß so ein bisschen vorhanden ist, ne, um es vor dem Verfall zu schützen. Oder woraus man halt auch gut Alkohol einfach machen kann. Ne?
Ja.
Und ich finde es irgendwie viel interessanter, auch wenn ich im Urlaub bin, dann die regionalen und für dort typischen Produkte zu probieren. Natürlich ist es cool, irgendwie eine Whiskybrennerei dort zu sehen und mir die anzugucken, aber ich finde es irgendwie interessanter, dann wirklich die lokalen Sachen auch zu probieren. Keine Ahnung, typisch Bayerischer Wald, Bärwurz und Blutwurz. Finde ich total cool. Aber die meisten sagen jetzt so, okay, die sehen halt auch, mit Whisky lässt sich Geld verdienen.
Ja. Also ich meine, ich glaube, viele von denen trinken halt auch einfach gern Whisky, weil es auch eine wirklich sehr gute Art einer Spirituose ist. Und wenn du dann eine eigene Brennanlage hast, denkst du, ja, das könnte ich vielleicht auch mal probieren.
Ja, das verstehe ich auch.
Also das ist so, aber du hast völlig recht, das ist, wenn man sehr gut in Obstler ist und einen tollen Willi brennt und meinetwegen noch einen tollen Kirschlikör brennt oder irgendwas, ne? Oder einen Kirschgeist oder sonst was macht, das heißt ja nicht, dass man deswegen auch einen guten Whisky machen kann.
Das?
Und das ist das eine. Und das andere ist, ich finde, in dem Bereich, in dem man ist, sollte man doch auch versuchen, die Energien darauf zu verwenden, das klassische Produkt besser zu machen.
Mhm.
Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum Korn so scheiße schmeckt. Weil ein aus Weizen oder aus Roggen hergestelltes Destillat, was man dann noch mit einem entweder Blanco, also pur genießt, oder meinetwegen auch durch Fassreifung veredelt, kann richtig cool sein.
Ja, absolut.
Aber wie gesagt, also norddeutscher Lagerkorn, ey, da kriege ich jetzt eine Gänsehaut, wenn ich da, guck hier, ich kriege hier eine richtige Gänsehaut, wenn ich daran denke.
Krass.
Das, und das ist keine positive, ehrfürchtige Gänsehaut, sondern es ist eher so eine Ekelgänsehaut, weißt du? Es gibt, mag mit Sicherheit auch, und da jetzt bitte keinen Shitstorm lostreten hier, es mag mit Sicherheit auch den einen oder anderen Hersteller von Kornbränden geben, der das sehr, sehr gut macht. Ja, aber ich habe sowas noch nicht gesehen und ich habe schon wirklich einige Korns auch schon probiert. Für mich war das alles irgendwie, das ist eigentlich Säuferstoff.
Ist bei Korn, also du musst mich kurz aufklären, Korn ist im Endeffekt völlig boogie, welches Getreide reingeht? Oder ist es immer Weizen oder ist es immer eine besondere Getreideart? Oder?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Ich kenne nur Weizen- und Roggenkorn.
Wo ist der Unterschied zum Whisky bis zum New Make?
Ich bin mir da nicht sicher. Also oft Korn wird oft niedriger abgefüllt.
Mit 35?
30 bis 38
okay, meistens. Verstehe ich.
Und es ist halt ungereift.
Ja, verstehe ich auch.
Und da hört es fast schon auf.
Aber
ich weiß, es ist halt, also ein Weizen- oder ein Roggenkorn ist halt immer extrem bissig. Der hat ganz komische, ich finde, da sind immer Fehlnoten drin. Also ich kann das nicht trinken. Da wird einem richtig schlecht, schon vom Geruch.
Ja, weil ich überlege gerade so, wenn du einen Korn brennst, nur aus Roggen von mir aus, hast du ja im Endeffekt, fehlt dir nur noch die Fassreifung zum Rye.
Genau. Und auch ein Weizendestillat mit einem tollen Fass, wie die Amerikaner das machen manchmal.
Ja.
Ne, da kommen ja auch tolle Sachen bei raus. Ich weiß nicht, ob es an den Brennanlagen liegt oder an dem Prozess oder wie die das Ganze verdünnen oder sowas. Keine Ahnung. Aber ich meine ja gerade, ich glaube, es hat Riesenpotenzial. Ich sehe dann nur relativ wenig gute Produkte. Was die in Norddeutschland dann oft machen, die machen dann aus diesem Korn halt irgendwie einen Kräuterschnaps. Ne? Also viel Zucker, dunkle Farbe, so Richtung Jägermeister oder sowas, weißt du?
Ja.
Und da hat ja jede von diesen Brennereien hat dann auch irgendwie 12 irgendwie Kräuter und so bunte Dinger halt irgendwie, wo dann irgendwie Erdbeerschnaps und sonst was ist. Ne?
Ja.
Das kann man alles machen. Da ist ja auch gar nichts gegen zu sagen. Aber wenn ich mir überlege, du hast eigentlich ein Grundprodukt, was du mit ganz viel Zucker und Farbe irgendwo hinbringen musst, damit man das durch den Hals kriegt, das ist ja auch irgendwie nicht schön.
Ne? Hauptsache es knallt.
Ja, ich meine, nein, also klar, wenn man, das ist dann halt so ein süßer Schluck.
Ja, das ist, ich meine, das ist so für mich...
Gibt es da so Erdbeerschluck oder wie so ein Zeug heißt, hat dann 25% oder so. Ne? Und hauen sich dann irgendwie die Ladies dahinter die Binde. Ne? Das ist halt. Oder es gibt dann halt eben die Kräutervariante. Das kann man alles trinken, aber das ist in der Regel zuckersüß.
Ne? Eiswürfel rein, zack, los geht's
wahrscheinlich. Ja, das ist so Ramazzotti-Jägermeister-Basis. Ne?
Hm. Ey, nichts gegen Ramazzotti. Ramazzotti ist schon was Feines.
Ja, du weißt, was ich meine.
Ja, nee, absolut. Bin ich definitiv bei dir. Deswegen, ich finde es manchmal schade einfach. Ne? Ich würde mir da wünschen, dass so, es gibt ja auch genügend Traditionsbetriebe und so weiter, die dann aber teilweise so absurde Sachen machen und haben dann, wie du gerade auch gesagt hast, die Regale vollstehen mit 50 verschiedenen Sachen. Natürlich kann man das alles machen. Aber ich würde es irgendwie sympathischer finden, wenn man dann wirklich sagt, so, wir haben hier unsere Spezialität, das ist unser Aushängeschild und das machen wir richtig, richtig gut. Ne? Und man muss ja nicht irgendwie noch einen Whisky und einen Rye-Whisky und vielleicht noch einen norddeutschen, weiß nicht, Aquavit dazu und Wodka und hast du nicht gesehen. Man muss ja nicht jede Spirituose herstellen, nur weil man es kann.
Ich finde zum Beispiel diesen Move, den die Leute da im Spreewald machen, cool, dass die sagen, wir machen jetzt nur noch diesen Rye-Whisky. Die haben Single Malt gemacht, die haben irgendwie auch einen zig Spirituosen dahergestellt oder mehrere auf jeden Fall. Aus allen Richtungen kam eigentlich das Feedback, euer Rye ist eine Bombe und der Rest ist so, na, geht so, ne? So eher so Lali, kann man schon irgendwie trinken, aber es ist auch nicht so das achte Weltwunder. Und dann haben die halt daraus den Schluss gezogen, sich auf ein Produkt zu fokussieren.
Ja.
Die machen, glaube ich, nur Gin oder sowas, aber okay, das ist ja jetzt nicht, das schließt es ja nicht aus. Aber dass sie sagen, vom Prinzip ist das unser Fokus. Ja. Das finde ich cool. Das finde ich super.
Finde ich auch mega. Ich war irgendwann, ich glaube, es war irgendwie 2017 oder 16 in Berlin beim BCB, einer großen Fachmesse für Spirituosen, Getränke eigentlich im Allgemeinen. Und da habe ich die Jungs am Stand kennengelernt und habe die Sachen probiert. Es war wirklich so, der Rye ist einfach ein Knaller. Die haben dann auch bei den Single Malts, glaube ich, gab es Sachen mit Rotwein-Finish und solchen Späßen. Das ist auch lecker gewesen. Aber der Rye, der sticht halt auch wirklich raus und der ist echt cool. Und ich glaube auch vor allen Dingen hat er so einen Mega-Hype, nicht Hype, aber so einen Aufwind erfahren durch die ganze Bar-Szene, die halt alle total begeistert waren, die den verwendet haben. Haben eine coole Geschichte dahinter, haben eine schöne, ist ein nettes Ausflugsziel, ja. Wir wären ja theoretisch eigentlich in diesem Jahr, wären wir auch mal in die Brennerei gefahren.
Ja.
Wir waren ja eingeladen, dann kam uns Corona leider dazwischen. Macht auf jeden Fall einen sehr sympathischen Eindruck. Und wie gesagt, das Produkt macht Spaß. Und dann zeigt auch diesen Ansatz, wir haben erkannt, wir können das, wir machen das gut, wir konzentrieren uns darauf.
Und selbst wenn du jetzt diesen Rye hast und sagst, der ist richtig gut, dann kannst du immer noch sagen, wir bringen den mal in einer 47% Version, einmal in einer 55% Version raus. Wir bringen mal eine Version raus, die vielleicht 5 Jahre älter ist. Weißt du, da kann man ja auch mit spielen, auch wenn man jetzt sozusagen da sein Fokusthema hat. Ne? Das finde ich, ist halt von daher, da braucht man, glaube ich, dann nicht noch sagen, wir müssen jetzt noch einen Obstler machen oder wir müssen noch das machen. Jetzt machen wir noch einen Gurkenbrand, weil wir im Spreewald sind.
Na, das bestimmt, glaube ich, bei denen. Aber das Ding ist, auf der anderen Seite, bei so kleinen Unternehmen verstehe ich natürlich auch, dass die ihr Sortiment irgendwie breiter aufstellen müssen, um natürlich auch vielleicht mehr Kundschaft zu bedienen, in Form von, okay, der eine hat halt den Geschmack, der andere den und so weiter und so fort. Die wollen also vielleicht, naja, sie müssen halt auch mehr Umsatz generieren wahrscheinlich dadurch.
Du, alles
weil gut. Es natürlich nicht einfach ist, als ein kleines Unternehmen zu Bestand zu haben. Und dann sucht man sich natürlich jede Nische und wenn gerade Whisky ein Trend ist und dann ist vielleicht, war es vor 2, 3, 4, 5 Jahren Gin, da hat man halt einen Gin gemacht, jetzt ist es Whisky, dann macht man Whisky. In 2 Jahren macht jeder einen Rum und in 5 Jahren wird es Mezcal sein, den die Leute machen und die bauen dann in ihren Gärten Agaven an.
Ich würde sagen, schwierig, ne? Den musst du ja 10 Jahre, musst du den Kram irgendwo einbuddeln und so. Nee. Also ich glaube, ja, du hast völlig recht natürlich. Und ich würde das jetzt auch keinem nachtragen, so wie ich denen das auch nicht nachtrage, dass es von denen jetzt auch einen Gin gibt. Weil du hast natürlich recht, da kommst du da in die Distillerie oder siehst dieses Line-Up von denen und dann bist du halt kein Whisky-Trinker und dann gehst du da raus, ohne was zu kaufen.
Genau.
Und einen Gin nimmt heute jeder irgendwie mit und dann ist gut. Das ist auch völlig fein. Nur die Frage ist, was ist die Identität, was ist unser Kernprodukt und was ist wirklich gut? Und darauf dann sozusagen sich zu fokussieren, dass man dann noch irgendwelche anderen Sachen mal mitmacht, um auch Geld zu verdienen, ist ja alles fein. Also das würde ich jetzt auch nicht, würde ich auch gar nicht negativ sehen. Passt schon.
Ja, das ist wie, wenn wenn wir auf einer Whisky-Messe sind und ein uns sehr bekannter Whisky-Mensch, der zum Beispiel auch auf Whisky-Messen gerne seinen Stand aufbaut, wenn der nicht nur Whisky im Angebot hat, sondern auch Whisky-Bowle. Deckt er halt auch. Da kommen vielleicht die Herren und sagen, oh, heute mal einen richtig guten Whisky. Und dann hat der nämlich genau an dem Stand auch was Leckeres für die Ladies zum Beispiel, die vielleicht Oder andersrum, vielleicht ist die Lady sagt so, ich bin Whisky-Fan und der Herr sagt so, oh, ich habe eigentlich Bock auf eine Bowle oder so. Auch cool. Verstehe ich alles deswegen vollkommen. Es soll hier auch überhaupt kein Diss sein gegen Unternehmen, kleine Bauernhöfe etc. pp., die sich natürlich auch breiter aufstellen.
Nein, und nochmal, also es ist ja auch cool, wenn da jeder probiert und alles macht und so. Deswegen, die hunderte von Brennereien, die irgendwie jetzt hier in Deutschland Whisky machen, sollen sie alle tun. Wenn da ein paar Gescheite bei rumkommen, dann ist uns ja schon allen geholfen, dann ist es ja gut.
Sehr schön. Lieber Olli, es ist spät.
Es ist schon sehr spät, ja. Wollen wir ganz kurz nochmal die Nase in den Diensten reinhalten? Das
kannst du gerne machen, mein Glas ist leer.
Dein Glas ist leer?
Aber ich habe nicht leere Glas, weil das ist ja nochmal immer sehr interessant. Ich habe hier ungefähr so noch 2, 3, 4, 5 Tropfen drin. Und im leeren Glas wird das Ganze ja nochmal gefühlt zumindest intensiver, weil dieser kleine Tropfen, der da noch drin ist, bekommt natürlich wahnsinnig viel Platz. Ich mache das immer gerne am nächsten Morgen. Vor allem bei rauchigen Whiskys. Macht echt Spaß. Was hast du?
Ich finde, er hat sich nicht so sehr stark verändert. Ich dachte, du willst für nochmal reden. Er hat sich nicht so sehr stark verändert. Ich finde, er hat ein bisschen einen Tick dunklere Noten nochmal gekriegt.
Und er wird für mich etwas teigig.
Das habe ich jetzt so nicht, aber...
Also, Gefühl, ja. Riech hier mal rein.
Ja, das ist noch deutlicher. Du hast schon recht, ja.
Ja, das ist wie so ein, wie ein süßer Teig, so ein bisschen.
Ja.
In der Nase zumindest, ist aktuell.
Also hier geht auf jeden Fall was. Diensten 18. Wir wünschen euch viel Spaß bei dem letzten kleinen Fläschchen, falls es noch zu ist.
Mhm.
Also hat sich gelohnt, den auf jeden Fall mit reinzunehmen.
Hätte ich ja nicht gedacht, ne?
Was?
Ja, dass der was kann.
Ja, komm, 18-Jähriger.
Ja, also wie gesagt, bei der Nase bin ich immer noch ein bisschen zwiegespalten. Jetzt mit dem Lernglas finde ich es schon ganz ein bisschen angenehmer, weil die hat mich vor ein bisschen wirklich überfordert. Am Gaumen echt coole Sache. Schöne Alkoholstärke auch. Bleibt schön im Mund. Kann man auf jeden Fall machen. Aber andererseits muss ich nicht im Regal haben.
Nein, also ist jetzt kein Wow, Must Buy so, ne? Aber es ist ein absolut mehr als solider 18-Jähriger für einen super Kurs. Also wer den jetzt hat oder wer den sich den kaufen kann, der macht nichts verkehrt. Es ist halt ein sehr klassisches Produkt eigentlich, finde ich.
Auf jeden.
Und von daher sowas, wenn man sowas auch mal wieder möchte. Und wenn ich mir diese Standard Range von 18-Jährigen angucke, die sind entweder oft sehr teuer. Oder die haben nur 40%, sind dadurch sehr flach. Glenfiddich 18, Glenlivet 18, tut mir leid. Das ist halt alles deutlich schlechter als das hier.
Absolut.
Ja, deswegen. In dem Sinne, in 2 Wochen.
In 2 Wochen, also am 27. ist der Sonntag, 27.09.
Mit Leon und
Paddy.
Paddy.
Von den
Malt Mariners.
Er hat's geschafft.
Ich habe ein bisschen geübt.
Ja. Wir freuen uns auf jeden Fall mega, ihr euch hoffentlich auch. Das wird für uns auch, wie gesagt, wieder was Neues, denn wir haben das erste Mal 2 Gäste am Stissel.
Sehr gut.
Von daher, seid gespannt, habt eine schöne, nein, anderthalb schöne Woche im Endeffekt. Bis bald.
Bis dann, ciao, ciao.
Tschüss.